Hast du Bock, mit mir den Weg zum Reichtum zu beschreiten?
Oh je, bin ich jetzt im falschen Podcast gelandet? Das klingt irgendwie nach zu hohen Versprechungen, die man gern mal sonst im Internet findet.
Gleich kommt unsere krasse Dubai-Steuerfrei-Promo. Nein, natürlich nicht. Wir sind hier bei Geld ganz einfach, aber es gibt einen ganz einfachen Weg zum Reichtum, der manchmal versprochen wird, und zwar die 100% Aktienquote.
Jo.
Also quasi eine
was musst du jetzt kommen?
Altersvorsorge ohne den Sicherheitsbaustein.
Ja, okay. Gut, darüber kann man reden.
Und was die Vorteile davon sind und die Nachteile, das besprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, also so eine 100% Aktienquote ist ja eigentlich erstmal easy. Also wir empfehlen ja so bei Finanztipp, dass man je nachdem, was man für ein Risikotyp ist, seine Sparrate jeden Monat so ein bisschen aufteilt. Also du machst ja, sagen wir, dein Nettogehalt kommt rein, sagen wir mal 2500 Euro und dann teilst du das nach der 50-30-20-Regel auf. 50% Lebenshaltungskosten.
Wenn du es hinkriegst, ne? Was bestimmt nicht so
genau,
einfach ist.
Vor allem in Großstädten oder Ballungsräumen in Deutschland inzwischen wirklich nicht mehr so leicht ist. 30% Freizeit und 20% Sparen. Und diese 20% sind dann 500 Euro. Die teilst du jetzt je nachdem, was für ein Risikotyp du bist, auf zwischen natürlich erstmal 100% Notgroschen voll machen und wenn das da ist, ein Teil in deinen Sicherheitsbaustein, also Tagesgeld oder später vielleicht Geldmarkt-ETF und den anderen Teil in den Aktien-ETF.
Genau, wir müssen jetzt vielleicht mal klären, wenn du sagst 100% Aktienquote, worauf bezieht sich das? Wo, wie du jetzt gerade sprichst, geht's jetzt, kannst du wohl über das Sparen gehen? Also wo geht dein Sparen rein? Geht das zu 100% in Aktien oder nicht? Du sagst, ja, standardmäßig würden wir das nicht machen. Wir sagen vielleicht irgendwie 75-25 oder sowas in der Richtung. Und dann kannst du natürlich noch krasser fragen, 100% Aktienquote im Angesparten, im Vermögen.
Genau, also ohne Notgroschen.
Ganz genau, das wollte ich mich jetzt nur klarstellen. Also was wir niemals auch nur ansatzweise empfehlen würden, zu sagen, du brauchst immer Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto. Insofern, es gibt auch vom 4-5-Prinzip keinerlei Abwachungen. Wir würden niemandem empfehlen, ohne Tagesgeldkonto und ohne Notgroschen durch die Gegend zu laufen. Also die berühmten irgendwie 3 bis 6 Netto-Monatsgelder auf dem Tagesgeld müssen immer sein und haben immer Vorrang.
Adorno war es, glaube ich, hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und Saidi sagt quasi, es gibt kein richtiges Leben ohne Notgroschen.
Nein, es ist einfach auch das für, also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ne? Aber das fühlt sich einfach nicht gut an. Du brauchst einfach auch für dich selber, für, ich fast schon sagen, dein Seelenheil, vor allen Dingen am Anfang, ja, wenn du nicht, also wenn du mal auf, keine Ahnung, mehreren Millionen im Aktiendepot sitzt, ja, dann spielt der Notgroschen vielleicht auch keine Rolle mehr. Herzlichen Glückwunsch, wer das irgendwann mal geschafft hat. Ja, aber ansonsten gerade am Anfang, das fühlt sich einfach fürchterlich an, wenn du da nicht irgendwie eine eiserne Reserve als Rückhalt hast.
Trotzdem auch irgendwie schmerzhaft, wenn dann deine Waschmaschine kaputt geht und du musst dafür einen ETF-Anteil verkaufen.
Genau, so kann man es aber auch sehen. Also das kann zwar auch mal sinnvoll sein, wenn der gerade hochgeschossen ist, ja, aber du willst es vor allen Dingen nicht machen müssen, wenn der gerade im Keller ist, weil dann ist das sind die, was auch immer, 500 Euro oder sowas in der Richtung gezählt in ETF-Anteilen teuer. Ne? Macht halt einen Unterschied, ob du für, was weiß ich, 5 oder 10 ETF-Anteile verkaufen musst.
Und ist ja jetzt ein bisschen so eine Frage. Also du denkst ja dann, okay, wie risikofreudig bin ich und auch so, wie viel Verlust halte ich aus? Und danach gewichtest du dann so, was du machst. Zum Beispiel so eine gängige Aufteilung ist 80-20 oder 75-25, also 3 Euro gehen in ETF, 1 Euro geht ins Tagesgeld von deiner ganzen Sparquote. Oder gibt es natürlich auch bei Leuten, sag ich mal, die, du sagst zum Beispiel, ich mache diese von meiner rechnerischen Sparquote mache ich diese 25% in den Sicherheitsbaustein und dann alles, was mir sonst noch übrig bleibt, in den ETF. Also dass du quasi 75 plus X so genau ein bisschen machst.
Ich meine, man muss sich schon zweierlei Sachen sagen. Also ich glaube, einerseits gibt es viele Leute, die letztendlich auch, glaube ich, mit uns groß geworden sind, für die jetzt ETF-Sparen und ETF-Vermögen relativ normal ist. Und da sehe ich schon krasse Aktienquoten. Ne? Da sind wir locker mit 70, 80 oder noch mehr Prozent dabei. Da ist auch nichts dagegen zu sagen. Ich bin halt nur mal ein bisschen, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, ein bisschen zögerlich. Bist du relativ mit so 80% Aktien wirklich dafür gewappnet, wenn es halt mal an der Börse schlecht läuft? Das ist mehr so die psychologische Komponente. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich auch die Realität in Deutschland, dass viele Leute sich da noch längst nicht hintrauen. Entweder die haben noch gar nicht mit dem Thema ETF angefangen. Da kommt es dann her, dass einfach Billionen ja in Deutschland auf quasi wenig bis gar nicht verzinsten Konten irgendwo rumliegen als Spareinlagen. Oder man hat halt mal mit so einem kleinen ETF-Sparplan, was weiß ich, 25, 50, vielleicht auch 100 Euro angefangen und das baut sich ja schön auf, ja. Und trotzdem liegen halt noch Zehntausende Euro irgendwo auf dem Girokonto am besten oder auf dem Sparbuch oder irgendwo auf dem Tagesgeldkonto. Und da gehört es natürlich auch runter, ja, weil da wird es definitiv real nach Inflation nicht mehr.
Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, du machst natürlich die Rendite für deinen Vermögensaufbau mit dem Aktien-ETF, bleibt ja so ein bisschen die Frage, warum nicht das Maximum okay. an Rendite rausholen für meine Rente, wenn die Rentenlücke sowieso da ist und einfach 100% meiner Sparquote, wenn jetzt der Notgroschen voll ist, in den Aktien-ETF stecken. Ist ja erstmal jetzt gar nicht unlogisch, ne? Zinseszinseffekt würde den Leuten ja auch recht geben eigentlich. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, wie machen wir das am besten? Ich habe mal so ein ganz, ganz, ganz billiges Rechenbeispiel mitgebracht. Okay. Jetzt sagen wir mal, du verdienst 3.817 Euro brutto. Komische Zahl, ist der Medianwert aus dem Stepstone-Gehaltsreport. Okay. Also 3.817 Euro brutto im Monat, Steuerklasse 1, keine Kinder, keine Kirche. Du wohnst in Nordrhein-Westfalen und bist 27, das sind noch schöne 40 Jahre bis zur Rente. Bist in der gesetzlichen Krankenversicherung, 16,44% Beitragssatz, dann bist du bei der, jetzt wird mal schauen, ob es der Idi aus dem Stegreif weiß, natürlich bei der BKK Firmus, der günstigsten bundesweiten Kasse.
Ist ja nicht so schnell gekriegt. Ah, 1,84, okay. Ja.
Ist übrigens auch Finanztipp-Empfehlung. Wieso? Erfährst du über den Link in den Shownotes und da verlinken wir dir auch unser YouTube-Video zur günstigsten Kasse Deutschlands.
Das ist spannend, glaube ich. Das haben sehr, sehr viele Leute interessiert.
Das waren jetzt viele Zahlen. Die wichtige Zahl ist bei diesem ganzen Zahlenchaos, das Schöne ist, netto verdienst du 2.504 Euro.
Okay, also das hast du genauso hingetrimmt. Ne? Okay, 2,5. Gut.
Genau, und jetzt sagen wir, 20% Sparquote sind dann 501 Euro im Monat. Okay. Mhm. Ja, und wenn du die jetzt zu 100% in den weltweiten Aktien-ETF steckst und wir nehmen jetzt an, du machst über die 40 Jahre 6% pro Jahr. Mhm. Das ist ja unsere Finanztipp-Annahme, diese 6%.
Genau. Bisschen moderat, ne? Weil wir sagen, Aktienmarkt langfristig sehr gut gelaufen eigentlich, ja. Und wird man vielleicht ein bisschen, wie wir so schön sagen, kleinere Brötchen backen müssen, ne? Ein bisschen Abstriche machen müssen über die nächsten Jahrzehnte. Aber 6% ist ja immer noch ganz ordentlich.
Genau, da steckst du ungefähr so 241.000 Euro an Einzahlungen da rein. Mhm.
Über 40 Jahre, ne?
Genau.
Bei wie viel Einzahlung? 500 Euro im Monat. Von genau. 500 Euro gehen da rein, okay.
Und kommst du mit 961.000 Euro raus.
Knapp an der Million.
Knapp
an der Million vorbei.
An der Million
vorbei. Wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre, ja, dann wärst du 7.
Schade.
Okay, gut.
Genau, also 960.000 ungefähr. Mhm. Jetzt sagen wir, du machst diese 75-25 Aufteilung mit ETF und Tagesgeld.
Dann also 3 zu 1, ja. Mhm.
Genau, 376 Euro gehen in den ETF und 125 ins Tagesgeld. Mhm. Dann hast du nach 40 Jahren in deinem ETF 721.000 Euro.
Ist immer alles vor Steuern, ne? Weil wir sagen, genau. Du hast es ja dann alles auf dem Depot und du wirst es, das ist auch erst okay von der Firma in der Betrachtung her. 931 versus 700.
961 so.
961 versus
721.000, Achtung, plus 92.000 Euro auf deinem Tagesgeld okay. bei 2% Zinsen und diesen 125 Euro Sparrate. Also 813 Euro sind so ungefähr 150.000 Euro wenig.
813.000 Euro, oder?
Insgesamt.
Das Vermögen versus 960 Paar. Genau. Okay. Also schon signifikanter Unterschied, sagen wir mal. Also jetzt nicht Welten, wir merken ja gleich mit so einer 75-25 Euro Aufteilung, bist jetzt nicht arm geworden. Ne?
Aber es ist schon Sportwagenunterschied, ein kleiner.
Ja, und gut, in 40 Jahren ist das kein Sportwagen.
Ja,
behaupte ich jetzt mal, muss man ja mal so Inflation wieder zurückrechnen. Aber das Spannende ist ja eigentlich das Verhältnis von Depot zu Tagesgeld, wie du es jetzt gerechnet hast. Ne? Dass natürlich über die langen Jahre, die langen 40 Jahre das Depot, das Tagesgeld bei weitem überholt hast. Ne? Du sparst 3 zu 1 Depot zu Tagesgeld rein und hinterher kommt Depot zu Tagesgeld wie viel raus? Muss ich nochmal fragen.
720 zu 90.
Also, okay.
Jetzt, da musst du mir kurz.
Ja, okay, gut. Über das Siebenfache, sag ich jetzt mal. Ja, vielleicht knapp das Achtfache. Ne? Also, du sparst 3 zu 1 rein und der kommt 7 zu 1, 8 zu 1 oder irgendwas raus. Okay.
Ja, das klingt jetzt schon so ein bisschen nach dem Weg zu zumindest mehr Reichtum.
Noch kurz, was du da unterstellt hast, ist zu sagen, du machst kein Rebalancing. Ne? Du sagst nicht, du schichtest einmal im Jahr oder wie auch immer vom.
Genau.
Typischerweise vom Depot ins Tagesgeld um sozusagen eine 75-25 Aufteilung zu machen. Könnte man ja auch machen. Ja,
dann ziehst du es stur durch.
Ziehst es stur durch, ne? Und dadurch, weil wir ja sagen 6% langfristige Rendite, hast du damit natürlich auch höhere Gewinne, weil wenn du dieses Rebalancing machen würdest, würdest du in the long run natürlich, jetzt hier bei 6-2%, würdest du natürlich Rendite hergeben. Aber, schon mal gleich der Kommentar, da sind unterwegs in den 40 Jahren so einige Börsencrashes dabei. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das, klar, das ist undenkbar, dass das geradeaus...
Das geht ja nicht so 6% hoch, sondern es ist so ein...
Genau. Und das heißt, du hast natürlich, egal ob jetzt bei 100% Aktien oder bei 80%, 75% Aktienquote war es, hast du schon einiges mitgemacht. Ne? Da ist so irgendwie mal zwischendrin dein Depot irgendwo, ich sag jetzt irgendwas, bei 400.000 Euro gewesen und dann ist es mal auf 250.000 Euro runtergerauscht. 150.000 Euro in irgendeiner Börsenkrise zwischendurch mal vernichtet. Wobei vernichtet nicht richtig ist. Ich sage ja dann immer, naja, die Anteile, die Aktien, die ETF-Anteile sind alle noch da. Nur der Wert ist halt gefallen.
Ja. Ja, und die Frage ist natürlich so ein bisschen, klar, mit den 150.000 Euro mehr, das ist schon nicht wenig Geld, das sich ja in der Rente auch nochmal weiter vermehrt, das darf man nicht vergessen, womit du halt länger durchkommst, wenn du sehr alt wirst. Aber das Problem, das ich mir halt gedacht habe, das große Risiko ist natürlich, gerade wenn es jetzt in Richtung Rente geht. Und jetzt sagen wir mal, du bist 66,5, so in einem halben Jahr gehst du in Rente und dann kommt der fette Börsencrash. Dann kommt quasi so der schwarze Freitag 2.0.
Ja.
Und wenn du jetzt 100% in deinem ETF stecken hast, dann geht natürlich deine gesamte Altersvorsorge ja ins Bodenlose, geht einfach direkt in die Tonne quasi, aus dem Chart raus, ja, sozusagen. Und da ist natürlich jetzt, wenn du bei 75, 25 hast du natürlich jetzt diese 92.000 Euro im Tagesgeld und damit kannst du jetzt natürlich eine Zeit lang überbrücken, mhm, und warten, bis sich der Kurs vielleicht erholt hat. Und bei deiner 100%-Quote musst du natürlich jetzt wahnsinnig viele Anteile verkaufen, wenn du Ausgaben bestreiten willst.
Ja, also vielleicht zwei Sachen. Zum einen, das ist nicht so ganz einfach. Wie nehme ich denn eigentlich? Ne? Also so eine generelle Faustregel, die wir immer wieder sagen, so 3% von dem, was du am Anfang drin hast, kannst du dir eigentlich so einigermaßen leisten, aus dem Depot zu entnehmen. Es wäre übrigens gut, ja, das ist immer nicht so einfach zu sagen, ich entnehme wirklich erstmal nur so viel, wie ich wirklich brauche, im Sinne von 50, 30, 20. Ne? Also ich leiste mir erstmal auf alle Fälle 50%, weil ich komme da mit der gesetzlichen Rente nicht hin. Und dann vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich will ja nicht die ganze Zeit nur von Nudeln mit Tomatensauce leben, sondern irgendwie, ja, sage ich dann, so ein Netflix-Abo muss halt doch sein oder sowas in der Richtung.
Was man in 40 Jahren halt so macht, keine Ahnung.
Genau, aber ich entnehme sozusagen nicht zwingend auf 80%, weil in den 50, 30, 20. In den 30 ist ja auch ein Urlaub eingerichtet und irgendwie schöne Sachen, die man sich halt mal kauft und Fun und soll auch mal Partys geben als Rentner und solche Späße. Und das entnehme ich halt nicht vorsorglich sozusagen jeden Monat, sondern das halte ich so ein bisschen vor. Und insofern trenne ich das eigentlich ein bisschen. Ja? Ich trenne meine 800.000, 900.000, wie viel da auch noch drin ist. Ja? Weil ich sage jetzt mal, für einen Durchschnittsverdiener, von dem du ja ausgegangen warst, das ist schon eine ganz ordentliche Summe. Ja, also da kannst du schon einigermaßen gut leben im Alter von. Also mit anderen, du brauchst wahrscheinlich erstmal nicht so viel. Das heißt, du füllst erstmal auf und gedanklich trennst du deine 900 800 oder 800.000 ein Stück weit. Das ist sozusagen der Anteil, den verbrauche ich sozusagen quasi auf alle Fälle, bis ich tot bin, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist gar nicht so leicht zu bestimmen, aber ich nehme halt so viel, wie ich zu einem vernünftigen Leben brauche. Das dann auf 5, wahrscheinlich nicht auf 50% nur, sondern vielleicht auf 60%, sag ich jetzt einfach mal, Lebensstandard monatlich hinkommt. Und den Rest, gedanklich, habe ich das geteilt in so eine Art Lebenshaltungsposten, ja. Und ein anderer Posten ist halt wirklich Freizeit, Spaß, Fun sozusagen. Und auf den bin ich halt nicht angewiesen. Und da ist es mir letztendlich dann sozusagen selbst überlassen zu sagen, wie schnell gebe ich dieses Geld aus. Ja, kann ich sagen, okay, das völlig individuelle Entscheidung, das verbrauche ich jetzt mit 70, 75, weil da bin ich noch mobil, geht's mir noch gut, ja, kann ich raushauen, ja. Wohl wissend zu sagen, ja, dann ist dieses Geld vielleicht halt mit 80 vorbei, aber ich habe dann immer noch den Teil, den ich unbedingt zum Leben brauche. Klammer auf, was ich noch einrechnen muss, ist irgendwie eine Reserve für Pflege. Das ist gar nicht so wichtig. Das ist noch ein großes Thema. Also ich würde da für mich immer so, ich sage jetzt mal was, 100.000 Euro also als Altersvorsorge, eiserne Reserve vorhalten, weil kann halt dann auf Pflegeheim und so weiter rauslaufen, wenn ich nicht möchte, dass meine Kinder dafür gerade stehen müssen. So, das ist so ein bisschen die gedankliche Trennlinie, die ich da erfahren muss. Und dann ist es natürlich auch nicht so schlimm, wenn ich in eine Börsenkrise reinlaufe, weil ich dann halt, wenn es geht, wenn ich mir das eingestehe, dass ich halt letztendlich ein Stück weit ein Unternehmer bin, ja, das meine ich so, wir sagen immer so schön, Unternehmer der Weltwirtschaft bin. Ich habe ganz breit gestreut an meine Aktien draußen. Und wenn die Wirtschaft, das Unternehmen nicht läuft, Börsenkrise, ja, dann kann ich mir halt nicht so viel leisten. Ganz einfach. Ja, also das hört sich jetzt ganz einfach an, aber ja, dann ist halt eher halt nur vielleicht Urlaub am See drin als Urlaub in Thailand. Das ist immer so mein Standardbeispiel. Ja? Oder dann muss halt das nächste Auto auch nochmal, nächste hübsche Karre im Alter auch nochmal warten und solche Sachen. Aber diese Freiheiten habe ich dann definitiv.
Aber natürlich trotzdem schon eine krasse Nummer dann so zum Renteneintritt. Also da merkt man, finde ich dann jetzt schon, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass halt dieser Sicherheitsbaustein da halt einen richtig krassen Zweck das erste Mal hat.
Ja, bei einem Sicherheitsbaustein, jetzt bei deinem Beispiel waren es irgendwie 90.000 Euro, glaube ich, oder sowas in der Richtung, das reicht natürlich nicht ewig lang. Ja, das ist wirklich so ein Ausweichgerät, wo ich sage, da kann ich erstmal ein bisschen auffüllen, ja, da lebe ich nicht voll davon, ich werde immer ETF-Anteile verkaufen müssen. Da führt kein Weg dran vor, ist nur die Frage, wie viel. Ja, das ist so, dass man jetzt nur aus dem Sicherheitsbaustein lebt, klar, kann man sagen, ich mache das erstmal und hoffe dann, dass die Börse irgendwann wieder kommt und dann fülle ich den wieder auf. Kann man auch machen, aber es ist eher ein Puffer, wo ich sage, da nehme ich halt mal ein bisschen was, um nicht so viele ETF-Anteile verkaufen zu müssen, aber ein gewisser Basisauszahlplan aus meinem Depot wird letztendlich immer drin sein müssen.
Und was aber natürlich trotzdem wichtig ist, man könnte jetzt natürlich auch aus unserem Beispiel sich denken, boah, das Risiko ist mir zu groß, das würde ich auf gar keinen Fall aushalten. Aber klar, du hast jetzt mit dem ETF keine garantierte Rendite, aber diese Chance auf Rendite, die entsteht ja durch Risiko.
Ja.
Und das ist halt entscheidend für den Vermögensaufbau. Also wenn wir jetzt mal auf die andere Seite vom Spektrum gehen, was du vorhin auch gesagt hast, in die Fraktion der Leute, die wahnsinnig viel Geld auf Girokonten und Tagesgeldkonten liegen haben. Jetzt sagen wir mal, du machst 30-70, also 30% in den ETF und 70% ins
Also nur 30% Tagesgeld. Aktien, okay.
Genau, 150 Euro jeden Monat gehen in den ETF.
Also genau, quasi fast andersrum, okay.
Genau, und 351 ins Tagesgeld. Mhm. Und dann hast du
also 350, muss ich mir das kurz vorstellen, 350 Euro Dauerauftrag aufs Tagesgeld und nur 150 Euro ETF-Sparplan. Ist genau. Wahrscheinlich nicht so ganz selten. Weiß nicht, wie viele Leute so einen Dauerauftrag haben, aber dass man einen relativ niedrigen ETF-Sparplan hat, glaube ich, gibt schon ziemlich viele Leute.
Und das macht dann mit 67 257.000 Euro im Tagesgeld. Mhm. Also logischerweise ist so ziemlich genau das Doppelte, das fast Dreifache von dem, was wir vorhin hatten. Mhm. Und 288.000 im ETF.
Macht zusammen?
545.000.
Ja, das ist halt schon ein krasser Unterschied.
270.000 weniger als bei 3:1, also 75-25. Das heißt, wir haben da, du bist fast bei der Hälfte von der 100%-Strategie. Mhm. Und im Vergleich dazu ist die 100%-Strategie, erscheint dir natürlich schon wie der Weg zum Reichtum, weil 500.000 haben oder 960.000 haben, das ist, klar, es ist eine Frage, bei wer wird Millionär, aber also hier, das ist halt, ist für so eine Rente richtig krass.
Wie viel sind es mal bei 30, 70 insgesamt? 500? Nee.
545.
545. Also ich sage mal so, das ist schon okay. Ja, also ich glaube nicht, dass man damit am Hungertuch irgendwie nagt in der Rente. Andererseits, wenn du heute mit 40 schon Durchschnittsgehalt verdienst, ja, was ja. Also nicht mit 40, Entschuldigung, mit 27, ja.
Apropos Durchschnittsgehalt, das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz billig gerechnet, ohne Inflation und ohne Gehaltssteigerungen.
Ja, also. Genau. Okay, aber du sagst, du verdienst schon mit 27, was waren es, irgendwie fast 4.000 brutto im Monat, was ganz ordentlich ist, kann man mal so sagen, wenn man es auf die gesamte Bevölkerung rechnet, jetzt nicht nur irgendwie gut bezahlte Akademiker-Berufe, dann wird in der Altersvorsorge von guten 500.000 Euro nicht so viel vorkommen. Ja, nochmal, diejenige nagt im Alter, aus meiner Einschätzung, nicht am Hungertuch. Ich kann jetzt nicht im Kopf ausrechnen, wie viel er oder sie eigentlich wirklich bräuchte. Aber da das ja erst in 40 Jahren ist, ja, das ist in heutigen Werten gerechnet, weniger als die Hälfte.
Ja.
Ja, also es waren, ich habe schon vergessen, 520.000?
545.
545.000 Euro. Ich schätze, dass das in heutigen Werten etwa 250.000 Euro sind.
Plus, du musst ja überlegen, jetzt sagen wir, die Person wird so laut Statistischem Bundesamt, lebt die ja noch ungefähr 33 Jahre ja. von 67. Du wirst fast 100.
Genau, also wir sagen ja mal, du musst damit rechnen, fast 100 zu werden. Ja? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du so alt wirst, ist nicht so gering. Ja?
Das ist fast nochmal dein Arbeitsleben in genau. Jahren. Das klar. muss man sich da mal vorstellen. Klar,
wenn du dann früher verstirbst, hast du vielleicht ziemlich viel gespart. Deswegen sage ich immer, man darf sich dann im Alter auch was gönnen, wenn man das Depot so zerlegt, wie ich das vorhin gesagt habe. Aber nochmal, wenn man sich das heute vorstellt, ne, ich gehe heute in Rente, habe 250.000 Euro hinten und sonst halt nichts außer gesetzliche Rente und habe nicht so eine hohe gesetzliche Rente. Dann merkt man ganz schnell, über 30 Jahre oder sowas, boah, da muss ich mir das Geld aber schon gut einteilen. Ja, das ist nicht so üppig. Ja, und die Schlussfolgerung daraus ist halt, ja, also ich will nicht sagen, es reicht nicht, ja, aber die Upside, also so, auf so viel Sicherheit zu setzen, 30% Aktien zu 70% Tagesgeld, ist die Gegenseite sozusagen ist so groß. Und wenn ich mir das angewöhne, ich muss ja trotzdem auch mit 30% Aktien, muss ich trotzdem durch das ganze Börsencrash das durch, ja. Und ja. Es ist ja nur ein Verhältnis sozusagen. Also ich glaube nicht, weißt du, wenn du 100.000 Euro auf dem Depot hast, und in einem riesen Börsencrash gehen die runter auf 50.000, ist das garantiert quasi genauso schlimm, als wenn du 300.000 auf dem Depot hast und die gehen auf 150.000 Euro runter. Ja, das ist trotzdem ein riesen, riesen Haufen Geld für dich, weil derjenige, der nur 100.000 auf dem Depot hat, hat noch nie erlebt, wie es ist, 300.000 auf dem Depot zu haben. Für den ist auch 50.000 zwischenzeitlicher Verlust eine Katastrophe. Ja. Ganz keine Frage.
Ja. Plus, die Person mit dem kleineren Depot ist ja wahrscheinlich noch weniger risikofreudig.
Ganz klar. Und für noch schlimmer sozusagen.
Quasi. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin ja kein risikofreudiger Typ, würde ich sagen. Und für mich, ich würde eher die 100% als die 30-70 nehmen. Ja. Okay. Also klar, ich finde die 75-25 ist die realitätsnächste Option, mit der man gut leben kann. Aber ich würde lieber die 100 als die 30-70 nehmen.
Ja. Also ich glaube, also was wir daran zeigen wollen ist, und das sagen wir auch bei Finanztipp, ja, so kleine Aktienquoten, die lohnen sich nicht wirklich. Ja, also ich sag jetzt nicht, dass alle Leute mit einem kleinen ETF-Sparplan grundsätzlich was falsch machen. Also vor allen Dingen nicht, wenn der ETF-Sparplan einen großen Teil der Sparquote ausmacht. Ja, aber wenn du, wie in unserem Beispiel, 150 in Anführungszeichen nur ETF-Sparplan hast und 350 aber jeden Monat irgendwie zur Seite legen kannst aufs Tagesgeld, wahrscheinlich machst du was falsch. Also wahrscheinlich Mut zusprechen möchte ich einer, trau dich was, trau dich mehr. Vielleicht jetzt nicht 80-20, das ist vielleicht zu krass. Ja, aber zu sagen, wenigstens die Hälfte in ETF rein. Oder sagen wir mal 60-40. Das ist so eine klassische Aufteilung. Ja, gibt es wissenschaftliche Studien zu. Ich sage jetzt nicht, dass es besser ist, aber damit fühlst du dich wahrscheinlich langfristig schon okay. Und nochmal, auch wenn du nur 30-70 machst, du wirst an der Börsenkrise genauso oder ähnlich schwer knabbern, rein psychologisch, wie jemand, der zum Beispiel 60% Aktien hat.
Und es gibt natürlich noch ein weiteres Risiko, über das wir ganz, ganz selten sprechen. Das haben wir uns für heute ja mal so ein bisschen vorgenommen.
Also, Sequenz.
Jetzt sagen wir mal, alles läuft super. Du machst deine 100% Aktienquote. Es läuft schön. Du kriegst im Schnitt deine 6%.
Ja.
Und was man aber jetzt natürlich vergisst, du hast ja ein wahnsinnig langes Leben als Rentner. Und in dem Moment, in dem du in Rente gehst, ist dein ETF ja super, super groß, weil die Ersparnisse aus deinem Arbeitsleben
so reich stecken. Warst du noch nie und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du so reich nie wieder sein wirst.
Genau.
Aber vielleicht auch wirst du noch reicher. Entschuldigung.
Du lebst ja jetzt weiter in der Rente und dein ETF schwankt weiter im Wert.
Du hast irgendwie 800 oder sogar 900.000 Euro auf dem Depot. Das
genau.
ist die Situation, über die du redest. Ja?
Und das Krasse ist ja jetzt sagen wir, deine ETF-Anteile machen im Schnitt weiter 6%. Mhm. Aber es gibt eine Sache, das Rendite-Reihenfolgerisiko.
Genau.
Das klingt total schwierig. Für dich ist es natürlich total geil, auf Deutsch gesagt, sorry für den Ausdruck. Es ist natürlich total geil, wenn jetzt du in Rente gehst und dann kommen die Börsenjahre des Jahrhunderts, wenn es so richtig genau. bergauf geht, weil dein Haufen ist ja wahnsinnig groß.
Ja.
Du hast jetzt einen richtig guten Zinseszinseffekt sozusagen dadurch.
Das macht dich... Also wir haben das ja langfristig durchgerechnet. Ich habe jetzt die Zahlen hier für das Beispiel nicht im Kopf. Ja. Aber wir reden halt von, was weiß ich, 6% pro Jahr, 7% pro Jahr, 8% pro Jahr. Ja. Aber es macht einfach einen gigantischen Unterschied, wie diese, weil das ist ja alles nicht nur so eine Exponentialkurve, sondern wie du es ja gerade gesagt hast, es schwankt halt sozusagen.
Ja.
Und wie diese Schwankungen getimt sind, macht einen gigantischen Unterschied. Und es kommen trotzdem nur 6%, in Anführungszeichen nur 6% pro Jahr raus. Also worauf du ja raus willst, ist zu sagen, 67 hast du jetzt, was weiß ich, 800.000 oder 900.000 im Depot und jetzt erwischst du gerade zu dem Zeitpunkt halt eine Hoss, eine richtig geile Börsenphase. So ein Jahr wie letztes Jahr, ja, 2024, grob 30% im MSCI World. Naja, da werden halt dann, was ich nehme als Beispiel, du hast 900.000 im Depot, da kommen einfach mal 300.000 obendrauf und schon bist du bei 1,2 Millionen.
Ja.
Boah. Macht halt einen riesen Unterschied, ob du in den zu dem Zeitpunkt halt nur 6% Rendite machst oder zwischenzeitlich mal 30% oder 33% oder was auch immer, was halt in einem guten Börsenjahr auch mal drin ist. Warum? Weil du hast dann auf einmal einen riesen Puffer, ja, und dann kann es erstmal, ne, es macht halt einen Unterschied, ob dann die Börsenkrise kommt und du von 900.000 auf 450.000 fällst oder von 1,2 Millionen auf 600.000. Macht einen 150.000 Euro Unterschied.
Und das Ding ist ja auch wirklich, wenn du jetzt am Anfang mit deinem großen Haufen dieses große Plus machst, du holst natürlich wahnsinnig viel raus, jetzt gibst du natürlich laufend Geld aus und selbst wenn es jetzt später nochmal richtig mies läuft, wenn du schon älter bist, vielleicht auch schon im Pflegeheim bist und höhere Kosten hast, aber da hast du halt auch einen Teil von deinem Geld schon ausgegeben. Also ja. Der hat seinen Zweck schon erfüllt, aber wenn du jetzt mit deinem großen Haufen in die Rente startest, und jetzt kommt direkt die Krise. Du musst relativ viele Anteile verkaufen, um deinen Lebensstandard zu halten. Du verlierst viele, viele Anteile und jetzt später ein Teil von deinem Geld ist schon weg. Geht es nochmal richtig krass nach oben, nützt dir das natürlich viel weniger. Einfach weil in deinem ETF, also der große Haufen, wird, das ist wirklich wieder dieses Prinzip, wie wenn du so einen Schneeball rollst. Ne? Der große Schneeball, der wächst natürlich durch diese große Fläche viel stärker, wie wenn ich so einen ganz kleinen Schneeball roll.
Also der Effekt ist gigantisch, das kann man nicht anders sagen. Natürlich kannst du dich freuen, wenn du, sag ich mal, in deinen 80ern noch so eine richtige Börsenrallye erwischt, ja, und dann dein Depot von, ich sag jetzt irgendwas, dann sind vielleicht noch 300.000 Euro übrig, ja, und es steigt dann auf 400.000. Nice, ja, kann man nicht anders sagen. Aber es wäre halt viel besser gewesen, wenn du, wie ich vorhin gesagt habe, in meinem einfachen Beispiel, früher von 900.000 auf 1,2 Millionen gegangen wärst, weil du einen viel größeren Puffer angehäuft hast. Der Witz ist nur rein mathematisch und das ist auch für mich immer noch erstaunlich und nicht so leicht zu durchdenken oder zu verinnerlichen. Ja? Du kannst leicht über 30 Jahre sagen, du verdienst, ja, du hast eine Rendite von 6% pro Jahr. Aber es macht einen gigantischen Unterschied.
Ja.
A, wann diese Börsenhochphasen laufen und wann die Börsenkrisen kommen. Anders gesagt, ich will nicht sagen der Worst Case, aber schon ein echter Bad Case ist es halt, wenn du direkt da, wo du am meisten Geld hast, also rund um den Renteneintritt, kurz davor oder kurz danach in eine fette Börsenkrise reinrutscht, weil das vernichtet so viel Kapital bei dir, das kannst du kaum noch wieder aufholen. Jetzt, um das richtig einzuordnen, das heißt immer noch nicht, dass du dann am Hungertuch nackst. Du hast immer noch eine ordentliche Altersvorsorge, mehrere hunderttausend auf der Seite, aber es macht schon einen großen Unterschied, wie gut du dann im Alter lebst. Weil im einen Fall, ja, ich mache es jetzt mal ein bisschen plakativ, lebst du als Millionär im Alter und kannst dir halt schon ein bisschen deutlich mehr gönnen, als wenn du sagst, boah, jetzt habe ich halt nur noch, keine Ahnung, ich sage jetzt was, 500.000, 600.000 auf der Seite und das muss jetzt 30 Jahre lang reichen. Ist schon okay. Ne? Gibt Schlimmeres im Leben, aber bist halt nicht Krösus.
Das ist ja das Krasse. Du kannst ja mit relativ normalen Depotwerten, die du als Arbeitnehmer schaffen kannst, mit durchschnittlich 6%, aber in einem schlechten Verlauf, reicht halt dein Geld genau ungefähr 33 Jahre, bis du stirbst. Und mit dem optimalen Verlauf ist halt, wenn du einen Alleinerben hast, der vielleicht sogar noch Millionär.
Ja, genau. Also das haben wir auch durchgerechnet. Erstmal, wenn du jetzt das hörst, vielleicht bist du jetzt up in arms und denkst, oh Gott, was erzählen die denn da jetzt gerade? Ja? Wenn du unseren Empfehlungen folgst, wo wie Emil das vorhin dargestellt hat, 50, 30, 20, ne, du sparst mindestens, sagen wir mal, 15% von deinem Nettoeinkommen bei 6% da rein und so weiter, dann wirst du aller Voraussicht nach nicht arm sterben. Ja, weil wir sagen, hey, wir haben das eh so gerechnet, dass du 100 werden kannst, ja. Und im Normalfall hast du da noch, ich sage jetzt mal, irgendwas Sechsstelliges hinten übrig. Alles gut und du bist schon ganz schön alt geworden. Ja, du bist älter geworden als, so ist es ja berechnet, als 95% der Bevölkerung. So. Also kann sich jetzt mal nicht sozusagen quasi zum Lebensende beschweren. Jetzt kann es natürlich auch richtig blöd laufen, wie es Emil davon gesagt hat. Und dann kommen wir halt schnell in die Situation, dass dir auch jetzt nicht super früh, aber irgendwo in deinen 90ern das Geld ausgeht. Das merkst du natürlich dann schon frühzeitig und musst anfangen, dich einzuschränken. Ganz klar. Ja, dann geht halt nicht mehr so viel. Deswegen sage ich immer, nur das rausnehmen, was man halt unbedingt braucht. Und dann ist halt auch nicht mehr viel möglich. Da hast du halt wirklich ins Klo gegriffen, kann man mal sagen. Aber immer noch, ne? Du hast dann immer noch bis in deine 90er rein irgendwie ein paar Hunderttausende auf der hohen Kante und kannst deine Lebenshaltungskosten und vor allen Dingen deine Miete zum Beispiel immer noch decken. Also es ist nicht so, dass es eine Katastrophe ist. Aber die Upside ist gigantisch. Ja, weil im gleichen Fall, wenn du halt nur ein paar, wir haben diese Simulation durch, da reichen 5, 3, 4, 5 gut Börsenjahre um den Zeitraum mit 67 rum, wo du halt wirklich viel Kohle hast, dann stirbst du mit 100 als Millionär. Da ist eine 1 vorne. 1, irgendwas Millionen. Und wenn es noch besser läuft, sogar vielleicht eine 2. Ja, da kannst du im Alter leben, ich will jetzt sagen, wie du willst. Ja, das ist ein bisschen, hört sich jetzt irgendwie nach jetzt fällt mir Roman Abramovic ein. Ja. Jetzt gerade ich was über den gelesen habe. Ja. Aber da kannst du wirklich gut leben und du vererbst auch noch echt einen Riesenhaufen Kohle.
Ja, kannst du zum 100. was macht man da, eine Dose Kaviar aufmachen? Also ohne Probleme. Mit deiner ganzen Familie.
Noch ein paar größere Dosen Kaviar, um es mal so zu formulieren. Der Punkt ist natürlich, das hast du null in der Hand. Ja, das ist nichts, was man selbst kontrollieren kann. Das ist Glück oder Pech. Es zeigt nur, erstens, wir haben das so immer berechnet, dass du aller Voraussicht nach im Alter kein wirkliches finanzielles Problem hast und gleichzeitig halt eine riesen Upside mitnimmst, die ja, die halt wirklich richtig gut anständiges, nicht nur, also ein tolles Leben letztendlich ermöglicht. Das muss man einfach aus guter Botschaft auch mal sagen. Ja, und dann bleibt noch ein kleines Restrisiko, dass du wirklich ins Klo greifst mit dem ganzen, ganzen Timing letztendlich und dich im Alter leider halt doch deutlich einschränken musst, damit dir das Geld nicht frühzeitig ausgeht.
Aber freut mich total, dass wir mal über das Rendite-Reihenfolgerisiko auch gesprochen haben. Ja. Das haben wir, glaube ich, im Podcast sogar noch nie gemacht.
Nein, das ist auch eine komplizierte Geschichte. Das ist auch für den Podcast jetzt hier echt schwierig. Wir werden dann in der Zukunft noch mehr Content dazu aufbereiten, sowohl im Video als auch in Newsletter und etc.
Und natürlich alle unsere ETF-Ratgeber und auch unseren Ratgeber, wie du dein Risikoprofil rausfindest, was für dich jetzt eine gute Verteilung ist, verlinken wir dir unter unserem Podcast in den Shownotes. Und dann lassen wir jetzt Saidi doch noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern beantworten. Und wir haben auch eine sehr passende zum Thema bekommen, nämlich von Nonno SBR. Hey Saidi, wie einen Allworld im Alter entsparen?
Ja, also Allworld meint er jetzt bestimmt zum Beispiel FTSE Allworld, ja, das ist also ein weltweiter Aktienindex, in dem so ganz grob im Unterschied zum MSCI World zum Beispiel 10% Schwellenländer drin sind. Ist auch auf deutlich mehr Aktien verteilt, aber grundsätzlich ist es schon relativ vergleichbar, weil die 10% Schwellenländer, ist ganz nett, aber macht jetzt auch nicht den Weltenunterschied. Und insofern gilt da das Gleiche wie für jeden anderen Aktien-ETF, nämlich die Faustregel, die ich vorhin auch schon genannt habe, nämlich ungefähr 3% dessen, was du am Anfang hast, im Jahr entnehmen. Das ist so eine ganz gute Daumenregel, das ist nicht besonders viel, aber das trägt genau unter anderem auch diesem Sequence of Return Risk, über das wir gerade gesprochen haben, diesem Rendite-Reihenfolge-Risiko-Rechnung, dass es nämlich durchaus leider halt einen unglücklichen Börsenverlauf geben kann, wo du, wenn du mehr entnimmst, relativ schnell das Depot dann dahin schmilzt. Also lieber am Anfang oder grundsätzlich ein bisschen weniger nehmen, 3%, und wenn es halt richtig gut läuft, vor allen Dingen am Anfang, wenn du viel Geld drin hast, richtig gut läuft, dann kannst du auch mal ein bisschen mehr entnehmen und dich halt dir einmalige Sachen gönnen. Ganz schlichtweg. Aber schauen, dass du halt mit deinen regelmäßigen Namen einen vernünftigen Lebensstandard gewährleistet. Mindestens bestimmt 50% von dem, was du bisher gewöhnt warst, plus X, sodass du wahrscheinlich gefühlt bei 60, vielleicht 65% laufende Kosten landest. Wenn es deutlich mehr ist, dann zahlst du vielleicht im Alter zu viel Miete oder lebst in einer Immobilie, die zu viel Instandhaltung benötigt. Und dann musst du vielleicht tatsächlich auch deine Wohnsituation verändern.
Die zweite Frage kommt von Endres-MI und er will Anteile von Aktienfonds in ETFs umwandeln. Mhm. Und er will wissen, alles auf einmal oder lieber schrittweise?
Das ist ein bisschen ein Klassiker, ne? Muss man ganz klar sagen. Also die Idee ist ja, von einem aktiven Aktienfonds, der relativ viel kostet, in den ETF umzusteigen. Und da ist wahrscheinlich immer so ein bisschen Hinterkopf, mache ich das jetzt, mache ich das später, mache ich das, wenn es gerade gut ist, mache ich das, wenn es gerade schlecht ist. Und wie so oft bei Finanztipp, ja, das Timing spielt überhaupt keine Rolle. Also kurze Antwort auf die Frage ist, alles auf einmal. Weil ganz einfach, wenn die Börse gerade hoch ist, wie sie vermeintlich jetzt gerade ist, naja, dann verkaufst du den Aktienfonds zu hohen Kursen und kaufst den ETF zu hohen Kursen ein. Ja, du tauscht eigentlich nur sozusagen die Anteile aus. Und wenn es gerade schlecht läuft, Naja, dann verkaufst du zu tiefen Kursen und kaufst aber zu tiefen Kursen ein. Also nichts gewonnen, nichts verloren. Und letztendlich geht es nur darum, die regulären Kosten von, was weiß ich, 1,52% auf wahrscheinlich 0,2-0,3% im Jahr zu reduzieren. Und das machst du einfach völlig Timing. Und unabhängig, wichtig ist halt, dass man das Risiko vergleichen kann. Ne? Also ich tendenziell würde man halt einen weltweiten Aktienfonds in einen weltweiten ETF umtauschen. Oder wenn es jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ein US-Aktienfonds ist, kann man den natürlich auch zum Beispiel in S&P 500 ETF umtauschen, sofern das zur persönlichen Anlegerstrategie passt. Kann auch sein, dass ich vor einem Aktienfonds eigentlich viel zu viel Risiko gegangen bin und jetzt in einen breit gestreuten Welt-ETF umschichten will.
Da kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen zu unserer ja doch recht komplizierten Folge heute.
Das ist ein kompliziertes Thema, ja.
Und auf jeden Fall dafür vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ja, ein bisschen kompliziertes Thema. Ich hoffe, wir haben keine Verunsicherung gesorgt, ja. Am Ende immer wieder zu sehen, Aktien-ETFs haben einfach schon einfach gewaltige Vorteile, große Upside, gerade über lange Anlagezeiträume. Also bleib dabei und halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.